NDR Kultur. À la carte.
Mit Martina Kote und heute zu Gast ist die Schriftstellerin Daniela Dröscher. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Daniela Dröscher, Sie sitzen in Berlin, ich in Hannover. Wir können uns leider nicht sehen, aber wir werden versuchen, das mit viel Musik, die Sie mitgebracht haben, und mit einem Gespräch über Ihre beiden letzten Romane wettzumachen. Und damit möchte ich gleich einsteigen mit dem Roman Lügen über meine Mutter. Da waren Sie ja 2022 für den Deutschen Buchpreis nominiert. Das Buch war ein riesiger Erfolg. Und obwohl Sie ja schon seit vielen Jahren Bücher schreiben, kann ich mir vorstellen, dass so ein Erfolg doch vieles auch verändert, auch im Kopf, vielleicht auch in der Arbeitsweise. Jetzt haben Sie einen neuen Roman vorgelegt, Junge Frau mit Katze ist der Titel. Wie war das, bei diesem Buch wieder an den Schreibtisch zu gehen? War das beflügelnd, den Erfolg im Rücken zu haben, oder war das auch ein bisschen Druck?
Erst einmal konnte ich so recht gar nicht an meinen Schreibtisch zurück, muss ich gestehen. Der Text ist größtenteils im Zug entstanden. Also ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die im Zug schreiben können. Also ich hatte einen fahrenden Untersatz, der mein Schreiben mit begleitet hat. Und also es hat mir tendenziell Flügel verliehen. Es hat mich, also zu wissen, auch ich schreibe für eine Leserinnenschaft, die jetzt da ist, das ist eigentlich eine sehr schöne Vorstellung gewesen. Ich muss aber auch sagen, es rückt schon auch weg im Schreiben, ne? Also es ist ja schon so ein sehr intimer, geschützter, spezieller Raum, in den man sich da begibt, imaginär. Die LeserInnen, die kommen eigentlich dann erst jetzt dazu, und das ist natürlich dann die Vollendung des Buches. Das Buch ist ja gar nicht da, ohne all die Menschen, die es lesen.
Was war denn der Impuls über die Protagonistin? Ela ist wieder ihr Name, wie auch schon in Lügen über meine Mutter. Es ist auch autofiktional. Da würde ich gerne später noch über dieses Wort und den Begriff als solchen mit Ihnen sprechen. Aber zunächst mal, was war denn der Impuls über Ela als junge Studentin am Ende ihrer Dissertation zu schreiben?
Ich wusste schon lange, dass ich irgendwann einmal ein Körperbuch schreiben möchte. So habe ich das immer für mich genannt. Also ich wusste, einmal möchte ich von diesem komplizierten Körper mit seinen komplizierten Dingen, Fragen und Problemen erzählen. Und auch im Hinblick auf die Frage, was wird denn aus einem Kind, das so aufwächst, wie eben Ela aufwächst, was kriegt sie denn mit an, ja, an Körpergeschichte, an Körperbildern, an Silberbesteck, so nennt sie die Protagonistin es einmal im Text. Was wird da vererbt?
Sie haben auch mal über Lügen über meine Mutter gesagt, dass das auch ein Buch ist, was Sie immer schon schreiben wollten. Wie geht's Ihnen denn jetzt, nachdem Sie diese beiden Körperbücher geschrieben haben?
Ja, erst einmal, es gibt natürlich, wie glaube ich bei jeder Schriftstellerin oder bei jedem Schriftsteller, es gibt immer noch so einige Bücher, die in den Schubladen schlafen und darauf warten, erweckt zu werden. Aber, und ich fürchte, der Körper wird mich auch in meinen weiteren Büchern nicht loslassen. Ich finde, er ist ein Faszinosum in vielerlei Hinsicht, und in Junge Frau mit Katze geht es auch um, wie Sie schon sagten, es geht um einen rebellierenden Körper, der hat eine ganz eigene Protestform entwickelt gegen die Logik von Leistung und Druck und einem viel zu viel, das er irgendwie tragen muss. Also Scham ist in diesem Fall anders gelagert. In Lügen über meine Mutter ist es ja ein mehrgewichtiger Körper, der vor allem beschämt wird, ne? Das ist ja gar nicht so sehr das eigene Empfinden der Mutter im Buch. Genau, und das Aussehen, das spielt in Junge Frau mit Katze nahezu gar keine Rolle, würde ich sagen, weil diese junge Frau mit Katze, die hat einfach ganz andere Sorgen. So, also die hat einen Körper, der irgendwie zusammenbricht, und sie hat Symptome, die sie nicht versteht. So, das heißt, die Körperthematik ist tatsächlich anders gelagert. Da geht es nicht so sehr um Aussehen, um Bilder, um Schönheit, um Normen. Es geht erst einmal darum, wie bekomme ich diesen Körper hinreichend geheilt, dass ich wieder darin leben kann. Ne? Das ist die Frage, die sie umtreibt.
Daniela Dröscher, jetzt haben wir viele Stichworte schon genannt, die wollen wir in dieser Stunde vertiefen. Aber zunächst wollen wir Musik hören. Sie haben sich welche gewünscht, und wir hören als erstes Edwin Harry. Sie singt die Arie der Mrs. Waters, What If I Were Young Again, aus der Oper The Boatswain Mate von Ethel Smith. Was ist das für Musik?
Ich habe diese Komponistin und auch Frauenrechtlerin durch Virginia Woolf entdeckt. So, die spielt ja in Junge Frau mit Katze eine große Rolle. Mhm. diese literarische Referenz. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und Lieder gefunden. Und der Women's March, der ist ja auch recht bekannt von ihr. Und mich hat diese Komposition in ihrer Einfachheit und Dringlichkeit irgendwie sehr berührt. Und es ist auch so ein Zeitdokument, finde ich. Und deshalb habe ich es mitgebracht.
What if I were young again, careless and gay? What if I were young again, just for today? The hearts within glory sitting, with God in the vine leaves splitting. Well, I know if my heart were still young, where my thoughts would be now. When the long day's work was done, night coming fast, on the tired world would fall silence at last. The birds in the warm nests sleeping, the stars one by one forth peeping. Swift like a ghost, I would steal down if one were waiting there, waiting for me. Overhead a ruffled pine sings like the sea. The star from the bright sky falling, the desire of a young heart's calling.
NDR Kultur à la carte. Zu Gast ist die Schriftstellerin Daniela Dröscher. Und das war ein erster Musikwunsch von Ihnen, Frau Dröscher. Wir hörten die Arie What If I Were Young Again aus der Oper The Boatswain's Mate von Ethel Smith, gesungen von Edwin Harry. Nun haben Sie eben schon erzählt, was für eine Geschichte hinter dieser Musik steht. Und wir sprechen über Ihre beiden letzten Romane in dieser Stunde, Lügen über meine Mutter und gerade ganz neu rausgekommen, Junge Frau mit Katze. Und es geht um Frauen und den weiblichen Körper und unterschiedliche Körperwahrnehmungen. Die Ich-Erzählerin Ela promoviert gerade und ihr Körper beutelt sie. Er rebelliert. Sie hat eine Kehlkopfentzündung, Ausschläge, Atemnot, allergische Schübe, Herzrasen. Es folgt eine lange Reise durch unterschiedlichste Arztpraxen und am Ende steht die Diagnose Hashimoto, eine Erkrankung der Schilddrüse. Und am Ende steht eben auch fest, dass Ela, die ganze Zeit überlegt, was sie ändern möchte in ihrem Leben, da sie davon ausgeht, dass diese körperliche Rebellion auch etwas mit einer inneren Rebellion gegen das Leben, was sie führt oder führen möchte, zu tun hat. Am Ende steht eben der Beginn einer schriftstellerischen Tätigkeit. Nun sind die beiden Romane autofiktional, ein Wort, zu dem sie wie stehen.
Ich finde, diese Form erlaubt eine große Bandbreite an schriftstellerischen Strategien und Spielarten. Man kann daran das eigene und Klammern autobiografische sehr stark betonen. Ich mag aber auch den fiktionalen Anteil daran sehr. Also die Fiktion, die ja auch im neuen Roman auf vielen Ebenen eine Rolle spielt. Da wird eine historische Figur, an der dann die Erzählerin irgendwann schreibt, die wird fiktionalisiert. Es geht auch um Narrative rund um den Körper. Also was sind das für Geschichten, die wir uns erzählen über Gesundsein und Kranksein? Mhm. Und ja, die Fiktion, die ja immer auch eine große Freiheit bedeutet. Ne? In der Autofiktion bin ich eingeladen, spielerisch mit Materialien aus meinem Leben umzugehen. So könnte man es vielleicht formulieren.
Nun steht am Ende des Buches das Schreiben des ersten Romans dieser Ich-Erzählerin Ela. Und der hat tatsächlich was zu tun mit dem ersten Roman, den Sie geschrieben haben, wenn ich nicht ganz falsch liege. Der erschien 2009 und der Titel ist Die Lichter des George Psalmanazar. Ist das richtig ausgesprochen?
Das ist richtig ausgesprochen.
Gut. Das Buch wird wieder neu aufgelegt mit dem Titel Der falsche Japaner.
Richtig.
Ja. Das heißt, da treffen sich wirklich Fiktion und Realität jetzt. Ne? Das ist ja auch ein seltenes Zusammenspiel, könnte man sagen.
Ja, und das ist tatsächlich sehr organisch entstanden aus dem Text heraus. Ne? Also es war irgendwann klar, okay, also ich möchte diesen Übergang von der Wissenschaft in die Literatur erzählen und sie wird an einem Buch schreiben. Und dann dachte ich, warum mache ich es so kompliziert? Es ist so naheliegend, warum schreibt sie nicht an dem Debüt, das tatsächlich damals mein Debüt war? Also man kann mit diesen Ebenen ja auch schön spielen. Und niemand muss diese Referenzen verstehen oder muss alle Bücher kennen. Das würde ich gar nicht behaupten. Ich glaube auch, Junge Frau mit Katze ist für mich ein eigenständiges Werk. So, das kann man lesen. Auch ohne die Lügen zu kennen, würde ich schon sagen.
Das denke ich auch, auf jeden Fall. Ja, es ist nur ganz toll, wenn man beides kennt, dann kommt man der ganzen Familie, die da beschrieben wird, einfach immer näher. Ich wollte Sie noch fragen, es ist ja eine unglaubliche Geschichte, dieses George Psalmanazar. Was ist das für eine Geschichte? Wie sind Sie da drauf gestoßen? Und was können Sie uns darüber erzählen? Weil es ist wirklich erzählenswert.
Ja, George Psalmanazar war ein Hochstapler, der tauchte in Wirklichkeit im ganz frühen 18. Jahrhundert in England auf und gab sich eben aus als ein Bewohner der Insel Formosa, also das heutige Taiwan, und hatte eine Fantasiesprache entwickelt, das sogenannte Formosanisch, und ist damit relativ weit gekommen. Der hat zwischenzeitlich sogar in Oxford gelehrt und war so für die Gelehrten seiner Zeit irgendwie so ein Kuriosum, das offensichtlich als interessant galt, ja. Und ich habe ihn entdeckt in einer Fußnote. Also ob man es glaubt oder nicht, aber da lag er versteckt. Und ich habe nur diesen Namen gelesen damals und dachte, wer bist du denn? Und das will ich wissen. Und habe angefangen zu recherchieren. Und es gab damals noch kaum wissenschaftliche Forschung zu ihm. Es gab so eine Monographie und einen Wiki-Artikel. Und deshalb, ich hatte große, große Freiheit, um ihn mir zu erfinden.
Daniela Dröscher, wollen wir eine nächste Musik hören? Sie haben uns noch einiges mitgebracht. Wir könnten zum Beispiel den Frühlingstraum aus der Winterreise hören. Was verbinden Sie denn mit dieser Musik?
Ich habe ja schon ein bisschen versucht, Musik und Buch miteinander irgendwie in Beziehung zu setzen bei der Auswahl. Und also die Winterreise mag ich sowieso sehr, sehr gerne, höre ich auch teilweise beim Schreiben. Und ich hatte für mich irgendwann im Prozess die Formulierung gefunden, dass ich eine Frühlingsreise schreibe. Ich schreibe keine Winterreise, sondern ich erzähle ja die Geschichte einer Gesundung oder einer Genesung oder wie man im Englischen so schön sagen kann, eine Healing Journey. Mhm. Und ich glaube, deshalb ist mir Schubert eingefallen. Mir war es aber sehr wichtig, dass es von einer Frau interpretiert wird, von einer ganz großartigen Sopranistin, Christine Schäfer. Aus vielen Gründen lag mir das im Herzen.
Ich träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne krähten, da ward mein Auge wach. Da war es kalt und finster, es schrieb den Raben vom Dach. Da war es kalt und finster, es schrieb den Raben vom Dach. Thank you. als die helle Krete. Da ward mein Herz wach. Nun sitz ich hier allein und denke dem Traume nach. Nun sitz ich hier allein und denke dem Traume nach.
NDR Kultur à la carte. Wir hörten Frühlingstraum, gesungen von Christine Schäfer aus Franz Schuberts Winterreise. Am Klavier war Erik Schneider und mitgebracht hat uns diese Musik die Schriftstellerin Daniela Dröscher. Nun haben wir, Frau Dröscher, schon darüber gesprochen, warum dieser Titel wichtig ist für Ihren neuen Roman Junge Frau mit Katze, denn Sie wollten eine Frühlingsreise oder eine Frühlingsgeschichte schreiben. Und über den Zeitraum vom frühesten Frühling, würde ich sagen, bis zum Herbst ungefähr, passiert dann auch ganz viel mit dieser jungen Frau, mit Ela, von ersten Schwierigkeiten körperlichen bis hin zur Diagnose, bis hin zu einer Genesung. Und damit wir alle einen Eindruck von diesem Buch bekommen, es sind immer unterschiedliche Stimmen, die da sprechen, würde ich Sie bitten, ein kleines Stückchen vorzulesen. Und zwar ist das die Stimme einer Erzählerin in dem Buch.
So viele Jahre lief ich mit einem namenlosen Gefühl herum, einem Gefühl so schwer wie ein Mühlstein. Erst spät verstand ich das schlechte Gewissen des Kindes, dem eine Bildung zuteil geworden war, die es auf immer von seinen Eltern entfremden sollte. Mit jeder Etappe meines Bildungswegs, Gymnasiastin, Studentin, Autorin, schuf ich eine größere Distanz zu meiner Familie. Der diffuse Schmerz mag mich vor falschen Entscheidungen bewahrt haben. Hätte ich all das klar gesehen, hätte ich mich womöglich gar nicht erst an die Universität verirrt. Ich wäre vielleicht keine Schriftstellerin geworden. Lernen, Lesen und Schreiben waren in meinem Universum lange Zeit untrennbar mit Schuld verknüpft. Erst jetzt, im Moment des Schreibens, realisiere ich diese Verbindung. Es ist, als hätte mein Schreiben einen Preis, als müsste ich es mit dem Körper bezahlen. Meine Mutter ist in ihrem Leben keiner vergleichbaren Leidenschaft nachgegangen. In meiner Wahrnehmung umgab ihre Person stets eine große Vergeblichkeit. Die ganz genauen Gründe hierfür werde ich nie wirklich verstehen, auch wenn ich noch 3 Bücher schreibe. Ich muss aufhören, sie retten zu wollen. Ich habe diese Szene schon einmal erzählt, aber ich kehre immer wieder gedanklich zu ihr zurück. Es ist ein Schlüsselmoment in ihrer Biografie. Bei ihren Abiturprüfungen gab meine Mutter leere weiße Blätter ab, obwohl sie die Antworten wusste. Es war klar, dass sie es sich nicht würde leisten können, zu studieren. Also entschied sie, erst gar keine Reifeprüfung abzulegen. Man kann diese Geste als rebellisch interpretieren. Je älter ich werde, desto mehr empfinde ich sie als zerstörerisch. Sie wirft weg, was sie hat, was sie ist und sein könnte. Niemand sagt ihr, dass sie ihren schönen, hellen, wachen Geist fördern soll, komme, was wolle. Warum? Warum ist denn niemand? Über die Jahre hat meine Mutter gelernt, die Trauer über ihr verpasstes Leben in einen hinteren Winkel ihres Herzens zu verbannen. Zu gefährlich wäre es, sie wahrhaft zu empfinden. Also trete ich an die Stelle. Ich bin es, die an ihrer Stadt Trauerarbeit für sie leistet. Die Schrift, hat Derrida einmal bemerkt, sei von Grund auf testamentarisch. insofern sie immer auf ein Abwesendes verweist. Und doch ist die Schrift nichts Totes. Sie ist der Ort der Wiederauferstehung, ein Ort der allerlebendigsten und kompliziertesten Gefühle.
Daniela Dröscher las aus ihrem neuen Roman Junge Frau mit Katze. Vielen Dank, Frau Dröscher. Und es sind so viele Ansatzpunkte in diesem kurzen Stückchen schon, dass wir, glaube ich, wirklich Stunden darüber sprechen könnten. Also was mir als erstes in den Sinn kam, war die Frage danach, wie weit man sich durch Bildung von der eigenen Familie entfremdet. Das ist eine ziemlich harte Wahrheit, die, glaube ich, selten ausgesprochen wird, aber die mit Sicherheit viele Menschen erfahren.
Ja, ich glaube, inzwischen wird mehr über diesen Schmerz und über diese Erfahrung gesprochen, glücklicherweise. Es gibt ja eine ganze Reihe von Texten, die man der Klassenliteratur zuzählen könnte. Ja, aber dieser Schmerz, der liegt auf Ela, der Erzählerin, und wie diese sehr viel ältere, ja schon Schriftstellerin gewordene Stimme anmerkt an dieser Stelle. Es ist ein Schmerz, den sie lange Zeit überhaupt nicht richtig zuordnen konnte, der diffus war, der gar nicht als solcher erkennbar war. Und die junge Ela, um die 30 ist sie ja im Text, die hat auch all dieses soziologische Vokabular und dieses Wissen hat sie gar nicht. Ne? Also sie steht im Schmerz, sie hat diesen Schmerz und agiert aus dem heraus oder gegen ihn oder versucht verzweifelt, den irgendwie zu bannen. Aber ihr fehlen die Worte, so ihr fehlt die Sprache und ihr fehlt der Diskurs, könnte man auch sagen.
Mhm. Ja. Warum haben viele Menschen, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, den Wunsch, das Agieren oder Nicht-Agieren, das Handeln der eigenen Eltern verstehen zu wollen? Warum ist es so wichtig, dass wir verstehen, warum zum Beispiel die Mutter in diesem Roman weiße Blätter bei der Abiturprüfung abgibt? Eine Szene, die einem das Herz zerreißt.
Es ist eine interessante Frage. Warum? Also man könnte sich ja auch vorstellen, dass es eine Tochter gibt, die das gar nicht so wichtig findet, die sich dafür gar nicht so sehr interessiert oder mit diesem Drama gar nicht so in Resonanz geht. Nun ist Ela mit ihrer Mutter sehr, sehr nah. Also es ist ein nahezu symbiotisches Verhältnis, das ich da erzähle. Und ich glaube, es kommt da auch zu gehörigen Verwechslungen bisweilen. Ne? Also sie kann das teilweise gar nicht richtig auseinanderhalten. Was gehört denn jetzt zur Mutter? Was gehört zu mir? Der Text eröffnet ja auch damit, dass Ela reflektiert und sagt, oder die erwachsene Stimme sagt, naja, ich stand irgendwie mein ganzes Leben lang in diesem Schatten, in diesem geliebten Schatten des Körpers meiner Mutter. Der wirft seine Schatten immer noch voraus und ich stehe in diesen Mustern und bewege mich in diesen Prägungen. Ja, und warum wollen so viele von uns das verstehen? Ich glaube, das ist so eine archaische Frage nahezu, wissen zu wollen, woher man kommt und wie ist man die geworden, die man ist und was hat man da mitbekommen auf dem Weg? Also dieses Silberbesteck, so nennt sie das an einer Stelle. Was ist mir dann da vererbt worden an Mustern? Und ja, es wird ein Rätsel bleiben, immer, aber als Schriftstellerin nimmt man genau da die Fährte auf, glaube ich.
Ja, das Rätsel, Tolle.
Geheimnissen.
Und das Tolle ist auch, dass man so viele Ebenen hat, an denen man anknüpfen kann. Das ist vielleicht auch wie mit diesem falschen Japaner, mit George Psalamnazar, dass es einfach so viele verschiedene kleine Ecken und Ebenen gibt, die man noch untersuchen kann. Weil Sie vorhin schon sagten, wahrscheinlich ist das nicht das letzte Buch, was tendenziell was mit Ihrer eigenen Familie zu tun haben wird.
Ja, und nicht zuletzt der Körper. Jeder Körper ist ein Mysterium, wenn man so möchte. Der Körper ist ja erstmal, der hat keine Sprache im Sinne von menschlicher Sprache. So, den muss man entziffern. Der zeigt so Symptome oder versucht, sich bemerkbar zu machen. Oder es gibt auch den wundervollen Zustand, in der traditionellen chinesischen Medizin nennt man das, glaube ich, das Schweigen der Organe. Also wenn der Körper einfach wunderbar im Fluss ist und funktioniert und alles gut ist. Aber diesen Körper in Sprache zu übersetzen, das ist, also könnte man jetzt sagen, das ist irgendwie so eine philosophische Herausforderung. Im Text selbst setzt diese Odyssee ja ein aus einem ganz konkreten Grund. Die Mutter hat einen schmerzenden Körper und die Tochter hat auch einen schmerzenden Körper. Also die haben beide gehörige Probleme und wenden dann unterschiedliche Strategien an, um in eine Gesundung wiederzukommen. Das fand ich interessant, wie unterschiedlich auch diese Strategien aussehen können. Ne?
Ja, und wie radikal auch bezogen auf die Mutter. Eine plötzliche Entscheidungskraft, die diese Frau hat, die sie ganz lange nicht hatte. Und man freut sich so für sie. Das ist gut, dass sie sich jetzt um sich kümmert.
Ja, also wir können ja vielleicht so viel verraten. Sie geht auf eine Pilgerreise. Ja. Ne? Das ist, wird dann sozusagen
und nicht allein.
So aus Elas. Nicht allein, ja. Und genau, und es wird alles aus Perspektive Elas erzählt. Das heißt, wir sind nicht so dicht dran an der Mutter wie jetzt im ersten Buch, aber sie spielt eine große Rolle für die Entwicklung der Figur und wir sehen auch ihrer späten Befreiung, sehen wir zu.
Ja. Daniela Dröscher, wir hören eine weitere Musik und zwar haben Sie uns Musik von Benjamin Britten mitgebracht. Wir hören erst Cuckoo und dann Old Abram Brown aus Songs for Friday Afternoons. Wollen wir erst reinhören und dann erzählen Sie uns was dazu?
Ja, gerne.
Change my tune. In July, far, far I fly. In August, away.
aus den Songs from Friday Afternoons for Children's Voices and Piano von Benjamin Britten waren das die Nummer 3, Coco, und Old Abram Brown die Nummer 12. Wir hörten den Choir of Downside School und am Klavier saß Viola Tannert und am Pult stand Benjamin Britten höchst selbst. Das war Musik, die uns unser heutiger Gast in NDR Kultur à la carte mitgebracht hat, die Schriftstellerin Daniela Dröscher. Was hat's für eine Bewandtnis mit der Musik?
Ja, Britten, das war eine Assoziation, die mir kam, weil ich dachte, okay, es gibt, also ich möchte einen englischen Komponisten mitbringen, weil England im Buch ja so das, ja, für Ela so das gelobte Land ist, ne? Mhm. Also sie wünscht sich dort einmal zu leben oder nochmal dorthin zurückzukehren vielmehr. Dann ist der Kuckuck im ersten Lied, der hat mich irgendwie an diese vielen Vögel, Insekten, Schmetterlinge und so im Text erinnert. Das ist ja, gibt's ja, da flattert ja so einiges im Text herum. Und dann, ich habe selbst lange im Kinderchor gesungen und der Chor war für mich immer so ein wahnsinnig schöner Ort, an dem man auch so geformt laut sein konnte, zusammen mit anderen. Und ich dachte, ja, Stimme und auch der Verlust der Stimme ist so ein großes Motiv im Text und irgendwie schien mir, genau. So kam es dazu.
Ja, der Verlust der Stimme bei der Protagonistin Ela ist ja ein Leitthema mit D und mit T. Mhm. Denn sie soll ihre Promotion verteidigen. Eine mündliche Prüfung steht an und sie kann nicht mehr sprechen. Der Kehlkopf ist dick geschwollen. Sie kann nicht schlucken, nicht sprechen. Das ist fürchterlich. Sie hat aber auch einen Nebenjob oder einen Job an der Uni. Und da arbeitet sie mit Worten. Das fand ich auch so ein wunderschönes Detail an dem Buch. Sie arbeitet mit O, er wird O abgekürzt, sein Name ist Orpheus, zusammen an der Digitalisierung des Grimmschen Wörterbuches. Und da haben sie ganz viele wunderbare Worte hineingeschmuggelt, möchte ich sagen, in diesen Text. Sowas wie Muttermäuschen still, Mut zujauchzend, Mut atmend, Menschenblume, fand ich auch unglaublich. Tochterglück, trau mich nicht, Tränendunkelheit, Lenz bezaubert, glückselig, schmerzlich, Gegenzärtlichkeit. War das so, da Sie auch in Ihrem anderen Buch darüber sprechen, mit welcher Freude Sie Redewendungen anwenden oder auch sammeln und gerne hintereinander stellen, war das auch so ein kleines Glück für Sie selbst, diese Worte damit reinzubringen?
Das war sogar ein großes Glück. Also ich hätte das auch seitenweise, hätte ich diese Fundstücke zitieren können. Und es waren tatsächlich zwischenzeitlich noch deutlich mehr dieser Grimmschen Wörter im Text. Und dann haben wir aber im Lautlesen, also in einem Korrekturvorgang, den man bisweilen das Glück hat, machen zu können, nämlich 3 Tage lang habe ich meinem Lektor den Text vorgelesen und da streicht man dann doch schon nochmal einiges. Genau, und da sind ein paar dieser Wörter dann doch der Textökonomie zum Opfer gefallen. Aber die drin geblieben sind, die sind mir sehr nah und die sind hoffentlich präzise auch gesetzt. Ja,
es sind tolle Worte. Die möchte man alle raussammeln und mitnehmen, um sie bei nächster Gelegenheit irgendwo anzuwenden. Aber die Gelegenheit ist leider nicht so häufig, ne, für solche Worte. Es fiel vorhin schon das Stichwort, dass man sich von der eigenen Familie durch Bildung entfernt. Das ist etwas, was Sie tatsächlich selber, weiß ich nicht, ob Sie es so erlebt haben, aber auf jeden Fall haben Sie zeitweise, glaube ich, eine universitäre Karriere angestrebt. Sie sind Jahrgang 1977 in München geboren, aufgewachsen im Hunsrück. Und Sie haben dann Germanistik, Anglistik und Philosophie in Trier und London studiert und später promoviert an der Universität zu Potsdam zur Poetologie von Yoko Tawada. Sie schreiben Prosa, Theaterstücke und Essays. Das heißt, Ihre künstlerische Arbeit ist sehr vielfältig und die hat sich eben auch aus einer literaturwissenschaftlichen, universitären Arbeit entwickelt. Würden Sie sagen, das ist etwas, was Ihnen auch widerfahren ist, diese Entfernung von der Familie durch eine gewisse Bildung? Oder ist das vielleicht auch eine Entwicklung, die so in Wellen verläuft?
Ja, das Bild mit den Wellen, das finde ich ganz passend. Ich finde, es ist auch eine Reise, auf die man sich begibt, die erst ja einmal auch eine Fahrt ins Ungewisse bedeutet. Also ich würde nachträglich sagen, ich habe mich eigentlich an die Universität verirrt oder ich habe mich auch in meine Fächer so halbbewusst dann irgendwann verliebt, aber so richtig entschieden habe ich das nicht, jetzt Literaturwissenschaftlerin zu werden, ne? Oder streng und stoisch und sehr entschieden diesen Karriereweg zu verfolgen. Das ist so passiert und die Distanz zu meiner Familie, die ist mir lange Zeit gar nicht so stark aufgefallen. Ich erinnere mich an einen Moment, da habe ich versucht, meiner Mutter zu erklären, was denn jetzt mein Promotionsthema sein wird. Also ich habe in früheren Hausarbeiten oder die Abschlussarbeit, das waren dann noch so, ne, so sehr kanonische Texte. Also da ging es um Goethes Wilhelm Meister, ne, also so den Bildungsroman oder Sachen, die man eben auch so kennt. Und Yoko Tawada war dann schon etwas sehr Spezielles. Und das sind auch Texte, die, man vergleicht sie oft mit Kafka, also die sind ziemlich verrätselt und rätselhaft und so sehr schwebend und sehr verknappt. Und das ist gar nicht so leicht zu sagen, worum geht's denn da eigentlich? Und ich erinnere mich, wie ich zu Hause im Garten saß und versucht habe, das meiner Mutter zu erklären. Und nicht so richtig, es hat nicht so richtig funktioniert. Und das lag, glaube ich, so halb an mir, so halb am Gegenstand und so halb an meiner Mutter, ne? Sozusagen. Also die Kommunikation hat überhaupt nicht funktioniert. Und das weiß ich noch, diese Szene, an die erinnere ich mich. Und wenn ich mir versuche, das Ganze aus der Perspektive meiner Eltern vorzustellen, die wussten natürlich auch nicht, in welche Gefilde wage ich mich vor und was macht sie da überhaupt und geht es meinem Kind gut? Ne? Also das war immer so eine ganz, ganz wichtige Frage meiner Mutter. Geht es ihr gut? Ist sie glücklich? Und sie hatte auch immer berechtigte Sorge, weil sie auch dieses viele Lernen und nie Pause machen und immer kommt das Nächste, das Nächste, das Nächste. Das hat sie gesehen und sie hatte aber nicht so richtig die Möglichkeit, leider weder mich davon abzuhalten vor diesem Anspruch, den ich an mich hatte, noch konnte sie mir irgendwie fachlich helfen. Ne? Und ich glaube, diese Ohnmacht oder diese Hilflosigkeit, die kann man vielleicht erst nachvollziehen, wenn man selbst Kinder hat. So, ne? Also diese Distanz, die ist ja auf beiden Seiten am Werk. Und die ist ganz schön kompliziert.
Daniela Dröscher, lassen Sie uns musikalisch nach Japan reisen. Sie haben uns Musik mitgebracht von Kosaku Yamada. Und zwar hören wir Rote Libelle in einer Fassung für Flöte und Klavier. Wollen wir uns erstmal davon ins ferne Japan tragen lassen und dann erzählen Sie uns was dazu.
So machen wir es.
NDR Kultur à la carte. Klaus-Peter Riemer und Miyuki Brummer spielten Rote Libelle von Kosaku Yamada in der Fassung für Flöte und Klavier. Und mitgebracht hat uns diese Musik die Schriftstellerin Daniela Dröscher. Da ist natürlich auch durch ihr Promotionsthema über Yoko Tawada eine große Liebe zu Japan bei Ihnen, vermute ich zumindest.
Ja, die gibt es. Diese Liebe, die ist sehr ausgeprägt. Und vor 3 Jahren, ja, 22, war ich auch das erste Mal dort. Und das war, also damit habe ich mir einen großen Wunsch erfüllt. Das war wunderschön, ja. Dieses Lied, muss ich sagen, habe gar nicht ich selbst ausgesucht. Ich habe eine befreundete Choreografin und Tänzerin angerufen, Yui Kawaguchi, und habe sie gefragt, sag mir bitte ein Lied, das deine Kindheit so sehr begleitet hat. Und dann hat sie mir diese Rote Libelle geschickt und meinte, das passt auch zu deinem Text, weil da geht es ja auch um Geschwister. Ne? Es ist auch ein Buch über Geschwisterliebe. Mhm. Und also wir haben jetzt eine Instrumentalversion gehört, aber es ist eigentlich eine Vertonung eines Gedichts. Und in dem Gedicht geht es um ein Kind, das sich erinnert an seine Kindheit und sieht auf der Schulter der älteren Schwester, sieht es eine rote Libelle. Und dadurch wird so die Erinnerung in Gang gesetzt. Und ich fand das sehr schön. Ja.
Im Roman lebt der ältere Bruder von Ela in London, einem weiteren Sehnsuchtsort von der Protagonistin. Er ist mit einem Japaner zusammen und die beiden heiraten am Ende. Das heißt, diese Faszination für dieses Land oder auch die Kultur ist ja an ganz vielen Ecken spürbar, eben auch durch die kurzen Ausschnitte aus den Gedichten oder auch Prosatexten von Yoko Tawada. Und die Ich-Erzählerin Ela fängt dann auch noch an, panisch, leider, Japanisch zu lernen. Also panisch ist Japanisch. Das war jetzt gar nicht so intendiert, aber ja, das ist, also stelle ich mir so unglaublich stressig vor. Also da bekam ich schon Schweißausbrüche beim Lesen, muss ich sagen. Warum haben Sie ihr das denn noch angetan? Sie hatte doch schon so viele Probleme.
Ich muss es noch einmal laut formulieren, wenn ich darf, oder wiederholen.
Ja, gerne.
Also panisch-japanisch lernen, das ist natürlich, das hätte ich so gar nicht sagen können. Genau, das versucht sie, und wer jemals versucht hat, eine Sprache zu lernen, das muss ja gar nicht so eine schwierige sein wie Japanisch. Also mit Panik kommt man sowieso nicht weit beim Lernen. Ja, und warum auch das noch? Ich glaube, das gehört ja zu diesen schwierigen Momenten, in denen man als Schriftstellerin entscheiden muss, okay, meine Protagonistin strebt dem Abgrund zu. Da gibt es nun leider diesen und einen Mühlstein, den sie sich noch halb freiwillig auflädt oder denkt, ihn sich aufladen zu müssen. Sie gerät in Not, sie verwickelt sich in Widersprüche. Sie sagt an entscheidender Stelle nicht, dass sie kein Japanisch spricht. Und dann soll sie eben eine Stelle antreten, und an die ist aber so halb geknüpft, dass sie Japanisch kann. Und also aus diesem Missverständnis, das sie nicht auflöst, entsteht dann eben dieser unglaubliche Druck parallel zur Promotion und parallel zu dieser Ärzte-Odyssee, auf die sie sich ja begeben muss, und parallel zur Mutter, um die sie sich auch nur so halb kümmert, weil die pilgert und man nicht so genau weiß, was passiert da eigentlich. Genau, parallel dazu wird noch Japanisch gelernt. Und nicht ohne Grund sagt die Erzählerin an einer Stelle, ich komme mir vor wie ein erhitzter Roboter. So, ich kann einfach überhaupt nichts mehr aufnehmen. Also, und das ist ja schon so grotesk, also in der Übertreibung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass nicht wenige LeserInnen genau diesen Zustand von sich kennen. So in dieser Leistungsgesellschaft, die immer mehr, mehr, mehr und schnell, schnell, schnell und alles gleichzeitig am besten von uns verlangt.
Daniela Dröscher, Sie haben uns noch weitere Musik mitgebracht. Wir hören jetzt die letzte für diese Stunde, und zwar von Johann Sebastian Bach. Er aus der Orchestersuite in D-Dur, Bachwerke Verzeichnis 1068. Warum Bach? Ist das eine Leidenschaft von Ihnen oder ist das einfach nur das Stück?
Nein, Bach ist eine Leidenschaft, wenn ich nicht mehr weiter weiß im Schreiben oder wenn ich mich auf produktive Weise ausruhen möchte, dann höre ich Bach im Zug. So. Und manchmal so laut, dass es mitreißen mitbekommen, dann muss ich leiser stellen. Aber Bach hat so eine Geometrie, der erzeugt Ordnung in mir und Sehnsucht. Und ja, und ich glaube, er erinnert mich auch immer an eine alte Freundin, die lange Zeit wichtig war in meinem Leben, Eva Risch, wenn du es hörst. Genau, der Bach, der ist für dich.
Thank you.
NDR Kultur à la carte aus der Orchestersuite in D-Dur, Bachwerke-Verzeichnis 1068 war das der zweite Satz. Er, gespielt vom Concentus Musicus Wien unter der Leitung von Nikolaus Harnoncourt. Die Schriftstellerin Daniela Droscher hat uns diese Musik mitgebracht. Und Frau Droscher, wir sind leider fast schon am Ende dieser Sendung. Ich habe aber noch ein paar Sachen hier als Stichworte, will ich es mal nennen, auf dem Zettel stehen. Und zwar Ministerium für Mitgefühl steht hier. Sie sind, wie ich las, Ministerin des Ministeriums für Mitgefühl. Was ist das und was machen Sie da genau?
Also augenblicklich schläft das Ministerium, das kann man nicht anders sagen. Gegründet wurde es 2018 als Antwort auf das Heimatministerium und uns ging es darum, erst einmal zu erforschen mit künstlerischen Mitteln, was verbirgt sich denn dahinter, wie kann man Mitgefühl abgrenzen zum Mitleid so, wie kann man empathisch sein, aber trotzdem handlungsfähig. Und ja, wir haben verschiedene künstlerische Formate entwickelt, wir haben Texte zusammengeschrieben, wir haben aber auch die sogenannte Sprechstunde der Ministerin angeboten. Da konnte man in so einem 1:1 Format mit uns sprechen oder wir haben Menschen zusammengebracht, damit sie miteinander reden, vis-à-vis und einen Fragebogen diskutieren. Und das war so ein sehr formales, sehr geleitetes Gespräch zu Fragen wie, wann hast du das letzte Mal eine Fremdsprache gelernt und wie hast du dich dabei gefühlt? Also so ganz, ganz einfache Fragen, die aber tatsächlich sich bewährt haben, so können wir schon sagen, ja.
Ich denke mal, in Zeiten von Podcasts, die auch relativ leicht herzustellen sind, könnte man das Ministerium doch einfach wiederbeleben, oder?
Oh, da bringen Sie mich auf eine Idee. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Tatsächlich. Also uns ging es schon um diese analoge Begegnung, ne? Im Raum wirklich von Mensch zu Mensch und Angesicht zu Angesicht. Und trotzdem ließe sich das übersetzen, auf jeden Fall. Das nehme ich mit aus der Sendung und reiche es mal ein im Ministerium.
Nun ist Daniela Droscher, ihr neuer Roman, jetzt ganz frisch erschienen. Junge Frau mit Katze ist der Titel. Und Sie sind dann auch mit dem Roman unterwegs, werden auf Lesereise gehen. Wie fühlt sich das an, wenn so ein Buch dann wirklich draußen ist und die Menschen darauf reagieren bei Lesungen?
Ich würde sagen, durch die Begegnung mit dem Publikum wird ein Text erst ganz wirklich. Erst dann ist er eigentlich wirklich in der Welt. Erst dann atmet er und lebt er und wird befragt, bleibt nicht unwidersprochen, wird geprüft, wird ins Herz geschlossen. Damit passiert so vieles und ich finde tatsächlich diese uralte Regel, die man irgendwann auch mal gelernt habe im Studium, eben dass ein Text erst vollendet wird, indem Menschen ihn lesen, dass er als solcher gar nicht existiert. Ich erfahre bei jeder einzelnen Lesung, dass diese Regel gilt, dass die gültig ist. Und das ist sehr, sehr schön, jedes Mal wieder.
Das ist schön. Daniela Droscher, wir sind leider am Ende der Sendung. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche gute Lesungen und freue mich auf das nächste Buch.
Ich danke Ihnen.
Und das war NDR Kultur à la carte heute mit der Schriftstellerin Daniela Droscher. Ihr neuer Roman Junge Frau mit Katze ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und am Mikrofon verabschiedet sich für diese Stunde Martina Kothe.